Zukunft sehe ich eigentlich in der Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen, mit diesem Überbegriff Longevity, wo jetzt zwar auch jeder anfängt und sagt, ich mache Longevity. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein Quatsch. Man muss auch da Experte sein.
Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
Botox-Filler und minimalinvasive Behandlungen. Was heute für uns alle zum Beauty-Alltag gehört, war nicht immer so selbstverständlich. Einer, der diese Entwicklung von Anfang an geprägt und begleitet hat, ist der Dermatologe Dr. Stefan Duwe. Seit vielen Jahren zählt er zu den erfahrensten Experten auf dem Gebiet der ästhetischen Dermatologie und hat Trends kommen und gehen sehen. Herzlich willkommen, Stefan.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Heute möchten wir über die Anfänge der ästhetischen Medizin sprechen, welche Behandlungen es früher gab, die es vielleicht heute gar nicht mehr gibt, was zu echten Klassikern geworden ist, wie sich aber vielleicht auch die Schönheitsideale verändert haben im Laufe der Jahre. Und meine allererste Frage wäre, wie sah denn die Beauty- und die Ästhetikwelt eigentlich aus, als du angefangen hast, als Dermatologe zu arbeiten?
Also als ich angefangen habe, gab es eigentlich die Beauty-Welt noch gar nicht. Du hast eben gefragt, ob du es erwähnen darfst. Ich sag's jetzt selber, ich habe angefangen 1995, also wir haben dieses Jahr 30-jähriges Bestehen meiner Praxis gefeiert. Und die Anfänge waren, dass es damals in dem Sinne keine Beauty-Welt gab. Ich habe angefangen als Dermatologe und ich habe Hämorrhoiden verödet, ich habe Geschlechtskrankheiten behandelt, ich habe Akne therapiert, Warzen gelasert, aber ich hatte keine Beauty-Patientinnen. Und ich war, bevor ich die Praxis übernommen habe, ein Jahr in New York. Da fing damals in den Anfang der 90er Jahre an, die ersten Beauty-Laser. Und da gab es einen Laser, der jetzt im Moment auf Instagram so eine Art Revival erlebt. CO2-Laser, überall sehe ich gelaserte Frauen, die in die Kameras reinsprechen und sagen, ich bin gelasert worden. Das war eigentlich der Beginn der ästhetischen Medizin, so wie er bei mir begonnen hatte. Ich habe damals einen CO2-Laser gekauft. Wir hatten nur keine Patienten. Und ich habe durch Zufall die Möglichkeit gehabt, in der Zeitschrift Brigitte einen Artikel zu lancieren, wenn ich denn diese Behandlung der Journalistin, das war damals die Beauty-Chefin, der Brigitte zeige. Aber keiner hat sich das getraut, auch aus gutem Grund. Und dann habe ich es geschafft, meine Mutter zu überreden. Letztendlich, die Brigitte kam mit ganzem Filmteam aus Hamburg, ist angereist. Wir haben meine Mutter gelasert, also mit diesem CO2-Laser, der im Prinzip das Hautbild verbessern soll oder auch Falten entfernen. Die Behandlung war abgeschlossen, nur meine Mutter ist nicht abgeheilt. Das Ganze hat sich über Monate hingezogen, weil wir aus heutiger Sicht damals mit zu hoher Energie gelasert haben. Wenn das mir heute passieren würde, würde ich wahrscheinlich eine Klage an den Hals bekommen. Das hat meine Mutter natürlich nicht gemacht. Das Glück war, die Journalistin hat gesagt, im halben Jahr komme ich wieder, schau es mir an. Nach einem halben Jahr war es dann endlich abgeheilt und das Ergebnis war sogar relativ gut. Aber das war eigentlich bei uns in der Praxis der Beginn der ästhetischen Medizin. 2-3 Jahre später kam dann Botox hinzu. Es war das Gleiche wieder. Man hat von Botox gehört. Es wurde uns Botox angeboten oder Botulinumtoxin, aber man hatte natürlich keine Erfahrung. Und die ersten Patienten haben auch alle nicht geklappt, jetzt nicht mit Nebenwirkungen. Es hat einfach sich gar nichts getan. Und der Grund war, das Botulinumtoxin war damals extrem empfindlich. Es war eine Kühlkette, ist eigentlich so wie das Eis, wenn es geliefert wird. Es musste kühl gelagert werden von der Herstellung bis zu uns Ärzten. Und irgendwo auf diesem ganzen Weg hat die Kühlkette immer nicht funktioniert. Vielleicht bei der Lieferung, vielleicht aber auch bei uns in der Praxis. Auf jeden Fall, die ersten Patientinnen waren alle Therapieversager, weil das Botox irgendwo warm geworden ist und hat nicht mehr funktioniert. Also das war so im Prinzip der Beginn. Es kamen dann Hyaluronsäuren hinzu. Es gab dann um die Jahrtausendwende eine ziemlich unsägliche Zeit, wo Filler auf den Markt kamen, die nicht wieder abbaubar waren, aber die schlecht hergestellt waren und Komplikationen gemacht haben bis zu Entstellungen bei den Patienten. Das ist auch für mich ganz wichtig, wenn ich heute auf Instagram und so weiter schaue, wie das meiste verharmlost wird, als Lunchtime-Treatment dargestellt wird. Es lauern unendlich viele Gefahren in der Ästhetik, wenn es denn verkehrt gemacht wird oder wenn die Qualität der Produkte schlecht ist.
Absolut. Deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr wichtig, da richtig aufzuklären. Jetzt hast du gerade schon über diese Filler gesprochen. Gibt es denn noch andere Behandlungen, wo du heute sagst, würde ich so nie wieder machen? Oder vielleicht Produkte, die du so auch nicht mehr anwenden würdest?
Also es gibt ein paar witzige Anekdoten auch. Es kam irgendwann, das müsste auch vielleicht so Ende der 90er Jahre gewesen sein, ein Laser auf den Markt, der Hyaluronsäure in die Haut reingesprengt hat. Es hat wirklich wie so ein Dampflufthammer immer gemacht. Wuff, wuff. Und es wurde mit viel Druck Hyaluronsäure in die Haut reingesprengt. Meistens haben die Leute dann 2-3 Tage einen blauen Fleck gehabt und so einen kleinen Hügel. Heute macht man halt mit einer Spritze oder mit so einer sogenannten Mesogun das Gleiche. Also das waren Geräte. Dann gab es ein Gerät, wo ich aus heutiger Sicht auch nur noch schmunzeln muss. Ich müsste lügen, ich glaube, es hieß Cool Touch, wo Kälte auf die Haut appliziert wurde mit dem Hintergedanken, es soll das die Haut straffen. Es war letztendlich nur wie ein Kühlspray und es war gar nicht so teuer. Ich glaube, wir haben damals 40.000 oder 45.000 D-Mark für das Gerät bezahlt, um das dann 3 Monate später zu verschrotten. Also es gab schon wirklich lustige Geschichten aus dieser ganzen Zeit und aus der Entwicklung zu erzählen, bis hin eben zu der Tatsache, dass damals ja keiner zugegeben hat, dass er was hat machen lassen und eigentlich jeder nur durch Ziegenmilch oder durch Bäder in irgendwelchen schönen Ölen sich verändert hat. Also da könnte man wirklich tolle Geschichten drüber erzählen. Lustige, aber eben auch traurige, weil vieles einfach noch nicht ausgereift war.
Ja, das hat sich ja jetzt rasant verändert, auch durch Social Media, weil ja auch viel mehr Menschen darüber sprechen und auch viele Ärzte auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, wer was hat machen lassen. Gibt es denn für dich eine Behandlung, wo du sagst, da hätte ich niemals gedacht, dass die so erfolgreich wird und die es quasi immer noch besteht, oder so ein All-Time-Favorite, wo du sagst, das war damals gut und ist heute noch gut?
Also die Gegner von dem werden es natürlich nicht gerne hören, aber wenn es einen Gamechanger in der Ästhetikmedizin gab, bis heute gibt und der auch bleiben wird, ist es Botulinumtoxin oder Botox. Als eben, wie gesagt, die ersten Behandlungen auf den Markt kamen, die dann auch noch gar nicht funktioniert haben, wie ich vorhin erzählt habe, da hätte ich jetzt nie gedacht, dass Botulinumtoxin irgendwann mal einfach dazugehören wird. Zumindest bei denen, die es machen lassen wollen und die dran glauben und die auch gute Ergebnisse sehen. Und das sind die meisten. Das ist eigentlich die Behandlung in der ästhetischen Medizin, die am längsten auf dem Markt ist und die besten Ergebnisse gibt.
Jetzt hatten wir auch gerade schon ein bisschen über Instagram und Co. gesprochen. Wie siehst du das denn? Haben sich die Schönheitsideale deiner Patientinnen in den letzten Jahren verändert?
Es gab eher so Wellen. Es gab ja mal eine Zeit lang die sogenannten Filler Faces, wo auch gar nicht genug gespritzt werden konnte, oder auch beim Thema Lippen. Also im Moment geht der Trend wieder aus meiner Sicht ein bisschen zur Natürlichkeit zurück, was ja gut ist, zumindest in Deutschland. Es gibt sehr viele regionale Unterschiede. Ich bin ja, wie du weißt, viel in Brasilien oder auch auf Kongressen in Südeuropa. Da ist es nach wie vor so, dass die Patienten eigentlich wollen, dass man viel sieht. Aber hier in unseren Breitengraden, würde ich sagen, geht der Trend hin zur Natürlichkeit. Natürlichkeit heißt jetzt nicht, dass man gar nichts sehen soll, aber man soll nicht auf 100 Meter Entfernung sehen, wow, da ist gespritzt worden.
Siehst du da aber auch Unterschiede zwischen den Generationen? Also dass jüngere Frauen, sag ich mal, da auch auf andere Trends oder andere Schönheitsideale setzen als etwas, sag ich mal, länger jüngere Frauen?
Also die etwas, sagen wir mal, reifere Generation möchte definitiv eher natürlich aussehen, beziehungsweise nicht so wie diese abschreckenden Beispiele, wenn ich 70 bin, habe ich ein total glattes Gesicht und der Rest meines Körpers verrät, wie alt ich bin. Bei den Jüngeren auf Instagram muss ich manchmal mich ein bisschen zurückhalten, dass ich das nachvollziehen kann, welche Behandlungen da gepostet werden, für gut empfunden werden, die aber aus meiner Sicht dort schon wieder ein bisschen in die Richtung gehen, dass es too much ist. Also ich glaube, da gibt es schon einen Generationsunterschied.
Viele kommen ja wahrscheinlich auch zu dir mit Bildern, wo sie einfach einen Filter drauf haben und sagen, so Herr Doktor, so möchte ich mal aussehen. Wie versuchst du denn, deine Patientinnen dann aufzuklären, also in Bezug auf, ja, was man erwarten kann und wie schnell das auch überhaupt geht, wie viele Behandlungen notwendig sind? Also ich denke, dass da ja auch viele junge Frauen einfach gar nicht so das Wissen haben.
Also ich glaube, dass ich bekannt dafür bin, dass ich sehr ehrlich bin von dem, was die Patienten erhoffen können oder erwarten können. Und ich lasse mich auch immer nicht von den Bildern täuschen oder sage gleich, so etwas ist nicht möglich zu erreichen. Oder so etwas kann nur ein plastischer Chirurg, wenn das Typische ist das, so möchte ich aussehen, aber ich möchte keine invasive Behandlung. Das geht in der Regel nicht. Von daher ist es auch manchmal so, dass Patienten gehen und keine Behandlung machen lassen, weil sie irgendwie ein bisschen enttäuscht sind, dass ich sage, das, was sie sich erhoffen, ist so nicht machbar. Aber wenn man so lange im Geschäft ist, es ist absolut wichtig, Patienten die Wahrheit vorher zu sagen. Es ist für beide Seiten unbefriedigend, für mich genauso oder wie noch mehr vielleicht für die Patientin, wenn am Ende irgendwas herauskommt, was die Erwartungen nicht erfüllt. Und dann ist es besser, jemanden nicht zu behandeln, als zu behandeln und hinterher sind beide Seiten nicht zufrieden.
Und du meintest ja auch, dass der Trend zur Natürlichkeit geht. Was würdest du denn sagen, wie ist denn der Stellenwert mittlerweile so in der Gesellschaft mit dem natürlichen Altern? Also hast du das Gefühl, dass Frauen da wieder in die Richtung gehen oder dass es einfach andere Möglichkeiten vielleicht auch gibt, sage ich mal, außer nur einen Filler zu benutzen, sagen wir sowas wie Biostimulatoren, dass man einfach seine Haut gut pflegt? Also hast du da wirklich das Gefühl, dass es so Richtung Natürlichkeit geht?
Also der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Du weißt ja, dass ich auch viele Kongresse besuche und die zwei großen Kongresse diesen Jahres, auf denen ich war, der IMCAS in Paris und der sogenannte AMWC in Monte Carlo. Der Trend geht hin zu regenerativer, nicht nur Ästhetik, sondern Medizin. Regenerativ heißt Ausbessern von eingetretenen Schäden, Reparatur von Schäden, wenn es geht, mit körpereigenen Materialien. Und auf dem Gebiet der ästhetischen Dermatologie betrifft das vor allem also körpereigenes Blut. Das Blut wird zentrifugiert, bearbeitet und in Form des sogenannten PRP oder PRF wiederverwendet oder in Form von Nanofett oder Mikrofett. Das heißt, ich entnehme Fett, aber nicht im Sinne einer Fettabsaugung, sondern ich möchte nur ein bisschen Fett gewinnen und die Bestandteile des Fettes, zum Teil Stammzellen oder Inhaltsstoffe der Fettzellen wie Exosomen, Wachstumsfaktoren, die verwende ich. Und den Trend oder die Zukunft sehe ich eigentlich in der Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen, mit diesem Überbegriff Longevity, wo jetzt zwar auch jeder anfängt und sagt, ich mache Longevity. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein Quatsch. Man muss auch da Experte sein. Aber in Zusammenarbeit mit Herzärzten, die sich auf dem Hormongebiet auskennen, ich glaube, dass in den nächsten Jahren das Thema Darm, Mikrobiom des Darmes mit eine große Rolle spielen wird. Und auch diese Faktoren spielen eine Rolle für die äußere Schönheit. Also ich glaube, wir ästhetischen Dermatologen oder Ärzte werden in Zukunft viel mehr noch zusammenarbeiten mit Hormonspezialisten, Internisten, Experten auf dem Gebiet Darmgesundheit. Und alles zusammen als Gesamtpaket wird, glaube ich, den Patienten, Patientinnen weiterhelfen.
Also einfach so ein ganzheitlicherer Ansatz.
Ja.
Denke ich auch, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Gibt es denn etwas, was dich irgendwie in letzter Zeit, sage ich mal, wo ja wirklich immer mehr Produkte auf den Markt kommen, also der Markt ist ja so viel größer geworden, gibt es Entwicklungen, die dich persönlich überrascht haben oder wo du auch sagst, siehst du irgendwie auch ein bisschen kritisch? Du hast ja vorhin auch schon vom IMCAS gesprochen, auf dem Kongress, wo ja sehr viele neue Sachen immer vorgestellt werden.
Also zwei Sachen haben mich überrascht. Ich hatte eigentlich heute Morgen völlig vergessen, dass wir Mittag den Termin haben, habe aber geantwortet auf meinem Instagram-Kanal auf diese ganzen Videos, die eben im Moment aufpoppen zu dem Thema diese CO2-Laserungen, wo Frauen berichten, hi, ich bin Nancy aus Oregon, ich habe mich gestern CO2 lasern lassen und dann sind sie mit völlig verbrannten Gesichtern im Gesicht und ich glaube, diese Behandlung, das ist ja auch die, wo ich das erste Lehrgeld bei meiner Mutter gezahlt habe, dass die zum Teil gar nicht wissen, auf welchen invasiven Eingriff sie sich einlassen. Es ist eine tolle Behandlung, man kann hervorragende Ergebnisse erzielen, aber nicht jeder ist dafür geeignet und es ist schon gar keine Behandlung, wo ich in der Mittagspause dann darum zappel und alber und sage, das war alles ganz toll. Es ist eine Behandlung, wo ich als Patient oder Patientin wirklich akribisch mitarbeiten muss und wenn kleinste Fehler passieren, kann es zu Komplikationen wie Überpigmentierungen, Depigmentierungen der Haut oder Vernarbungen kommen. Und da bin ich ein bisschen überrascht, dass diese Methode, die ich eben vor 30 Jahren, damals war es der State of the Art, dass die so eine Art Wieder- oder Renaissance im Moment erlebt und jetzt als was völlig Neues gehypt wird. Es ist nichts Neues. es ist nach wie vor eine tolle Methode, aber es ist eine Methode, wo man sehr aufpassen muss, beziehungsweise Expertise von Seiten des Arztes, der Ärztin haben muss, aber auch ich als Patient muss mitarbeiten.
Inwiefern muss man mitarbeiten? Also mit der Pflege oder natürlich
mit
Sonne
der
muss
Pflege,
man
ja mit Sonne. Aufpassen. Es ist eigentlich keine Behandlung für Frühjahr oder Sommer. Und vor allem viele Patienten sind gar nicht geeignet dafür. Ich habe ja hier in meiner Münchner Praxis im Moment, würde ich sagen, 10% meiner täglichen Patienten sind Komplikationen von Behandlungen, die irgendwo in der Welt oft von dafür nicht ausgebildeten Ärzten oder Ärztinnen durchgeführt wurden. Und von daher weiß ich, was alles passieren kann. Und das wird meistens natürlich verschwiegen, weil jeder Geld machen will und an jeder Ecke mittlerweile Konkurrenz ist. Und das ist ein bisschen das Problem. Und das sehe ich, das, wenn ich auf Instagram da so durchklicke, sehe ich mit sehr viel Skepsis.
Lieber Stefan, jetzt machen wir noch ein kurzes Entweder-Oder. Komm mal.
Entweder-Oder.
Hyaluronfiller oder Biostimulatoren?
Biostimulatoren, weil sie nicht diese Filler-Faces machen, sondern eher natürliche Ergebnisse.
Laser oder Botox?
Botox, auch wenn es jetzt nicht jeder gerne hört.
PRP oder Exosome?
PRP, weil es noch breiter und stärker wirkt als Exosome und man bei Exosomen zum Teil nicht weiß, wo sie herkommen.
Du sprichst ja persönlich auch sehr viel eben über Komplikationen, auch auf Instagram, auch in deinem Podcast. Gibt es denn eine Methode, wo du jetzt sagen würdest, dass du die so nie wieder anwenden würdest? Also hattest du mal ein Gerät, wo du sagst, würdest du niemandem mehr empfehlen?
Also generell jetzt von einer Behandlung komplett abraten würde ich nicht. Aber es gibt eben viele Behandlungen, wie jetzt sagen wir mal das Phenolpeel oder dieses sogenannte Skin Resurfacing, wo viele Patienten gar nicht für geeignet sind. Dunkler Hauttyp und Laser ist meistens schwierig, weil es zu Überpigmentierungen kommen kann. Ich habe im Moment eine Patientin, die ich betreue, die hat dieses allerstärkste Peeling der Welt gehabt, ein Phenolpeel, hat aber eine Grunderkrankung, eine Autoimmunerkrankung, die nennt sich Sklerodermie, wo im Laufe des Lebens die ganze Haut sich zusammenzieht. Die haben so Krallenhände, es heilen kleinste Wunden nicht mehr ab. Bei der wurde von einem Mediziner ein Phenolpeel gemacht und die hat jetzt völlig offene Wangen seit 1,5 Jahren. Die sieht aus vergleichbar also einem schweren Verbrennungsopfer. Und das Ziel bei ihr kann eigentlich nur noch sein, die Haut irgendwann zuzukriegen. Sie wird aber ihren Mund nicht mehr öffnen können etc. Und das sind eben Dinge, die dürfen nicht passieren. Dass Mediziner nur eine Behandlung sehen, aber gar nicht mehr hinterfragen, wer ist die Patientin. Ich frage selbst bei Botox, gibt es Grunderkrankungen? Bei ihnen müsste ich irgendwas wissen. Und in diesem Fall ist es wirklich grob fahrlässig. Und das ist die erste Patientin in 30 Jahren, der ich wirklich geraten habe, gehen Sie zum Anwalt. Normalerweise hat man so einen Ehrenkodex unter Medizinern. Aber diese Patientin, das war ein grob fahrlässiger Behandlungsfehler, eine Körperverletzung.
Wahnsinn, schrecklich. Ja, also haben wir ja schon viel auch über Social Media gesprochen und Schönheitsideale. Und im Moment ist ja so der Trend einfach zu diesen extremen Facelifts auch. Also wenn wir jetzt Nicole Kidman anschauen oder auch Demi Moore und auch so dieses sehr skinny, also sehr dünn sein, viel auch mit Ozempic nachgeholfen. Wie siehst du das denn so allgemein auch für jüngere Frauen? Findest du diese Entwicklung gefährlich oder sagst du einfach, man muss mehr aufklären oder wie siehst du das?
Also Ozempic und Co., ob ich das als, am Anfang war ich sehr skeptisch. Mittlerweile sehe ich ja täglich wahrscheinlich mehr Patientinnen, mehr als Männer, die Ozempic nehmen, als dass sie keins nehmen. Man sieht definitiv Veränderungen an der Haut. Also ich bin ziemlich sicher, dass es keine gravierenden Nebenwirkungen gibt. Aber an der Haut hat man deutliche Folgeerscheinungen. Ich merke das täglich, wenn ich unterspritze, die Haut von Patienten, Patientinnen, die diese ganze Medikamentengruppe Mounjaro, Ozempic und Co. nehmen, die haben ein verändertes Bindegewebe. Das Bindegewebe wird weicher, es verändert sich. Auch die plastischen Chirurgen wissen das und machen mittlerweile vor einem Facelift. Es ist ganz wichtig, dass die Patienten einige Wochen diese Medikamente nicht nehmen, weil es zu einer schlechteren Wundheilung kommt. Also es ist nicht alles positiv. Man muss natürlich abwägen, die ganzen Folgeerkrankungen, die Übergewicht früher hatte, Herzerkrankungen, orthopädische Erkrankungen, wenn die weniger werden, ist natürlich toll. Aber wir ästhetischen Dermatologen sehen zum Teil eher ich will jetzt nicht sagen die Schattenseiten, aber wir sehen Folgeerscheinungen, wo auch viele Patienten mittlerweile zu uns kommen. Also beim Thema schlecht aussehen im Gesicht, auch Männer, die haben 40 Kilo verloren, aber werden jetzt von den Frauen geschickt, die jetzt sagen, wir müssen was machen. Das hängt wie so ein nasser Sack da oben. Die zweite Frage war ja diese extremen Operationen.
Genau.
Also das sogenannte Deep Plane Facelift. Das ist natürlich, ich bin ja kein plastischer Chirurg, etwas eine neuere Technik mit höheren Risiken. Aber wenn alles gut gelingt, gibt es natürlich tolle Ergebnisse. Aber ich glaube, auch das hast du gefragt, warnst du? Also ein Deep Plane Facelift ist natürlich nichts für junge Frauen. Eine 20-Jährige sollte jetzt auf keinen Fall ein Deep Plane Facelift machen, sondern das ist, wenn etwas für die Generation 50 aufwärts. Und auch da kann ich immer wieder nur sagen, je invasiver und gefährlicher ein Eingriff ist, desto wichtiger ist es, dass ich mir mindestens 2, 3 Expertisen einhole und mich auch genau erkundige, wo ich mich in dem Fall unters Messer lege.
Jetzt hattest du ja vorhin von der Patientin gesprochen, wo du auch geraten hast, zu einem Anwalt zu gehen. Und als Arzt hat man da ja wirklich eine große Verantwortung. Gibt es dann da auch wirklich Momente, hast du ja vorhin schon gesagt, dass du auch mal sagst, nein, mache ich nicht? Oder gibt es auch Momente, wo du einfach auch versuchst, dem Patienten zum Beispiel nahezulegen, dass sie vielleicht auch eine andere Hilfe brauchen? Also dass das Problem vielleicht auch woanders ist, wenn er zum 10. Mal kommt und vielleicht die 15. Behandlung haben möchte? Siehst du das auch in deiner Verantwortung?
Ja, definitiv gehört das dazu. Ich mache das, ich denke auch die Mehrzahl meiner Kollegen, Kolleginnen machen das genauso. Wenn wir der Meinung sind, eine Behandlung ist nicht geeignet, also ich führe sie nicht durch. Und vielleicht das, worauf du hinaus willst, ist, es gibt in dieser Ästhetik ungefähr 10% Patienten, Patientinnen, wo das Problem eher neurologisch-psychiatrisch liegt. Man nennt das also das extreme Beispiel ist die sogenannte Dysmorphophobie, wo Patienten ein völlig falsches Bild oder eine völlig falsche Wahrnehmung von ihrem Äußeren haben und in der Regel von Beauty-Arzt zu Beauty-Arzt gehen. Sie werden in der Regel ja auch irgendwo jemanden finden, der sie behandelt und dann als manchmal als Fratze enden. Und die Patienten, denen kann man eigentlich nur eines Gutes tun, dass man irgendwie sie überzeugen kann, dass sie nicht zu ästhetisch tätigen Ärzten gehen, sondern eben zu einer Psychiaterin oder zu einem Psychiater.
Wenn wir schon von Ärzten sprechen, es ist ja auch wichtig, dass man den richtigen Arzt sucht. Was würdest du da immer raten als Kriterium, wie man quasi recherchieren kann, ob der Arzt wirklich Expertise hat?
Also auf keinen Fall auf die besten Filme bzw. Posts auf Instagram reinfallen. Da gibt es ja mittlerweile welche, die machen Hollywood-reife Posts, aber wo ich weiß, dass das, was dahinter steckt, gegen null geht. Also ich denke, nach wie vor wichtig ist einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn jemand viel empfohlen wird. Man sollte sich genau erkundigen, wie lange und wie oft wird eine Behandlung schon gemacht. Bei invasiveren Eingriffen, wie zum Beispiel so einem Skin Resurfacing, einem Peeling, einem Lifting, würde ich mir immer 2, 3 Ärzte, Ärztinnen anschauen. Natürlich gibt es auch bei euch Medien und so weiter, Informationsquellen. Also ich würde schon versuchen, gut zu recherchieren und nicht eben auf diese ganzen Clips einzig und allein reinfallen.
Du ja auch schon gesagt, es gibt ja auch öfter mal Nebenwirkungen, die passieren können. Und da ist es ja dann besonders wichtig, dass man auch einen guten Arzt hat, weil man muss ja auch eine bestimmte Erfahrung haben, um die Nebenwirkungen alle zu kennen und auch zu wissen, wie man reagiert, oder?
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass es überhaupt Nebenwirkungen geben kann. Das ist ja im Moment die große Gefahr bei diesem ausufernden Beauty-Markt. Da werden die Ärzte in Wochenendkursen ausgebildet, wie sie unterspritzen. Es wird aber nicht 5 Minuten drüber gesprochen, was passieren kann, dass ich eben einen Filler in ein Gefäß spritzen kann, dass ich bei einem Peeling zu tief gehe, dass ich mit einem Laser Verbrennungen erzielen kann. Jüngstes Beispiel, das sogenannte Microneedling, was mittlerweile in jedem Spa, in jedem Hotel angeboten wird, ist von dieser amerikanischen Zulassungsbehörde der FDA im Moment, es ist verboten worden, eben für nicht medizinisch geschulte oder für nicht medizinisch geschulte Anbieter, weil es auch dort mit diesem eigentlich sich harmlos anhörenden Microneedling zu Komplikationen wie Verbrennungen durch den Strom oder Vernarbungen gekommen ist. Also es ist extrem wichtig, im gesamten Beauty-Markt mich wirklich nur in erfahrene Hände zu begeben.
Ja, das sehe ich genauso. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wie wir vorhin auch schon von den Kongressen gesprochen haben, du hast ja immer die neuesten News, sage ich jetzt mal. Was wird denn deiner Meinung nach in Zukunft kommen? Also wir haben ja schon ein bisschen vom Longevity-Trend auch gesprochen, aber gibt es vielleicht eine Behandlung, die neu ist und auf den deutschen Markt kommt? Oder hast du da irgendwelche Neuigkeiten für uns?
Also es gibt jetzt nicht jedes Jahr auf diesen Kongressen, sagen wir mal, diesen Gamechanger wie Botox, aber der Trend geht, das haben wir, glaube ich, vorhin schon gesagt, Richtung eher interdisziplinärer Zusammenarbeit, dass ich eben meine Patientin immer noch schicke, auch zu einem Hormonspezialisten, eben zur Ernährungsberatung. Ganz wichtiges Thema für mich ist Sport. In all diesen Jahren, wo es ja immer wieder auch Möglichkeiten gab, Fett zu reduzieren, bis hin zu den Leuten jetzt mit Ozempic und Co. Man muss parallel sich bewegen. Das ist jetzt auch früher beim Absaugen war es so, die Patienten haben gedacht, das ist ein Freibrief und sie haben normal weiter gegessen und dann hat sich das Fett woanders angelagert. Bei Ozempic ist jetzt das Problem, oder Ozempic und Co. sage ich.
Ja.
Ich nehme natürlich ab, aber ich verliere auch extrem an Muskelmasse, an körpereigener Muskulatur, die aber wichtig ist. Und von daher, ohne Sport, körperliche Betätigung geht nichts. Also der Trend wird hingehen eben zu diesem interdisziplinären, zu einer besseren Aufklärung der Patienten über gesunden Lifestyle. Bei den Behandlungen, die wir durchführen jetzt in der Ästhetik, geht es eben hin zu diesen regenerativen autologen Behandlungen, also körpereigenes Gewebe, welches ich in irgendeiner Form aufarbeite oder nur kurz verändere und zurückspritze. Und ob es irgendwann diese, was weiß ich, Behandlung, eine Spritze für alles, sehe ich jetzt im Moment noch nicht, aber wenn man jetzt ganz viel in die Zukunft reinspinnt, wird es wahrscheinlich irgendwann geben.
Wie stehst du denn generell zum Thema Nahrungsergänzung? Weil das gehört da ja dann eigentlich auch noch
dazu. Ja, es gehört dazu, wobei dieser ganze Markt ist natürlich auch total unübersichtlich und wahrscheinlich zum Teil auch unseriös. Also da würde ich mir ein bisschen wünschen, dass es doch noch größere Studien gibt und zwar richtige Studien. Die meisten sagen ja immer, wir haben eine Studie gemacht zu unserem Produkt und wenn man die dann analysiert, sind da irgendwie 20 Leute, haben dann irgendeine Pille geschluckt.
Ja, große, Studien von den Herstellern.
Große Studien würde bedeuten an doppelblinde Studien an mehreren tausend Leuten und dann über mehrere Jahre. Die sind natürlich wahnsinnig teuer, aber erst wenn es das gäbe, könnte man wahrscheinlich bei den Nahrungsergänzungsmitteln besser die Spreu vom Weizen trennen.
Ja, definitiv. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was bedeutet denn für dich Schönheit?
Also für mich bedeutet Schönheit auf keinen Fall, wenn ich zum Beauty-Arzt gehe und bin rundherum schön gespritzt, dass ich dann schön bin. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen so ein paar Instagrams gesehen von dieser versuchten Entschuldigung von Melania Trump, dass sie nichts mit Herrn Epstein zu tun hatte. Die ist für mich ein Paradebeispiel oder auch wenn sie sonst da nur steht bei irgendeinem Präsidentenempfang. Die ist ein Beispiel dafür, dass ästhetisch schön gemacht, die ist ja toll gemacht, dass das allein nicht Schönheit bedeutet, sondern in ihrem Fall finde ich eher das Gegenteil. Es gehört dazu ein Charakter, Humor, eine gute Ausstrahlung, mit sich selber zufrieden zu sein, was ich glaube, sie auch nicht ist. Also sie verkörpert für mich eigentlich eine von ärztlicher Sicht, ästhetisch-ärztlicher Sicht, sehr gut gemachte Person, die aber trotzdem auf mich nicht schön wirkt. Und deswegen, also um auf deine Frage zurückzukommen, was ist für dich schön? Schön können für mich auch jemand sein, der vielleicht nicht perfekt im Gesicht ist und schon erste Falten hat, aber aufgrund seiner Personality einfach eine total spannende Persönlichkeit ist.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich finde, wir haben super viel gelernt. Ich fand es super unterhaltsam, auch einfach so die Geschichten zu hören, wie das früher mal war mit den ganzen ästhetischen Behandlungen. Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!